Guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich richtig, dass ihr hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen, auch mal wieder so von vorne zu sehen beim Predigen. Und ich habe ein kleines Quiz mitgebracht am Anfang. Es gibt auch Schokolade für die, die am schnellsten richtig antworten. Unsere Jugend mag diese Milchmäuse sehr gerne, von dem her gibt es die. Die hatten wir noch oben. Meine erste Frage. Das ist genug da. Meine erste Frage ist, über welche Bibelstelle hat Miri letzte Woche gepredigt? Ich dachte, das geht schneller. Yes, ich schmeiße es dir gerade einmal zu, wenn man werfen kann. Huh, es geht sogar. Apostelgeschichte 2,42. Darüber hat Miri gepredigt. So, was haben wir denn darin gehört, dass die Gemeinde regelmäßig gemacht hat damals? Bitte? Brotbrechen, ja genau. Eins, was war? Ablesen kann jeder, ja, kriegst auch eins. Mama muss so. Die anderen zwei kriegt er nachher. So, es war einmal Brotbrechen, Lehre, Gebet und Gemeinschaft. Die vier Sachen. Darum ging es letzte Woche und ich glaube, die vier Dinge, die haben alle einen Grund und die dienen dazu, einerseits, um uns Gläubige, um uns Christen zusammenzubringen, damit wir eben Gemeinschaft haben, aber die dienen vor allem auch dem, dass wir gemeinsam in Beziehung mit Gott leben und dass wir uns gemeinsam genau darin voranbringen. Und ich finde den Gedanken so super spannend und so super schön, dass Gott uns eine Gemeinschaft der Gläubigen gegeben hat, deren Ziel es unter anderem ist, sich gemeinsam auszurichten, sich anzuspornen und darin voranzubringen, der einen Person, dem einen wahren Gott, der ihnen gemeinsam ist und der sie verbindet, näher zu kommen. Ich finde es nur so einen schönen und so einen spannenden Gedanken. Die Gemeinschaft, hey, darin, die Art, wie wir gemeinsam unterwegs sind, ist ein Zeugnis für alle, dass es Gott gibt. Nicht umsonst heißt es in Johannes 13, Vers 35, in der Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. In dem Gebet suchen wir gemeinsam die Gegenwart Gottes, suchen wir gemeinsam den Austausch mit Gott und stehen in Verbindung mit ihm. In der Lehre lernen wir ihn besser kennen und wir lernen besser verstehen, wer und wie Gott ist. Und im Brotbrechen machen wir uns als Gemeinde eins und haben Teil an dem Tod und der Auferstehung Jesu. Dem, was uns tatsächlich Leben schenkt und was uns den Eintritt in die Gegenwart Gottes freimacht und ermöglicht. All diese Dinge dienen dazu, dass wir ein auf Gott hin- und ausgerichtetes Leben haben. Ich mache das jetzt erstmal mit dem iPad, ich mache das jetzt so. Genau, denn ich bin überzeugt, das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, ich sehne mich so danach, dass wir eine Gemeinde sind, die dafür bekannt ist, dass sie ihren Sinn und ihre Herzen, ihr komplettes Leben auf Gott ausrichten. Und dass sie nicht aufhören, nach der Gegenwart Gottes zu suchen, in dem, wie sie gemeinsam unterwegs sind. In dem, wie sie gemeinsam beten. In dem, wie wir uns durch Lehre fortbilden und auch mehr verstehen, wer Gott ist. Und in dem, wie wir immer und immer wieder durch das gemeinsame Abendmahl uns in den neuen Bund stellen und sagen, wir wollen teilhaben an dem, was Jesus für uns getan hat und für uns erwirkt hat. Ich sehne mich so danach, dass wir eine Gemeinde sind, die Sehnsucht hat nach so viel mehr und die richtig Feuer gefangen hat für Gott. Ich habe Sehnsucht nach Gott. Ich habe Sehnsucht nach Gegenwart Gottes. Wie sieht's bei dir aus? Sehnsucht ist ein Thema, darum soll es heute auch gehen. Ich habe da noch in den Titel ein Wortspiel mit reingebracht, das nachher noch mehr Sinn ergeben wird. Und es ist ein Thema, das mir aktuell einfach so sehr auf dem Herzen brennt, wenn es darum geht, wie lebe ich meinen Glauben? Wie bin ich in Gemeinde unterwegs und wie baue ich Reich Gottes? Weil ich einfach merke, ich selber kann nur dann wirklich investieren. Ich selber kann nur dann wirklich und ehrlich und voll geben, wenn ich mit Gott verbunden bin und wenn ich mit der Kraft Gottes, dem Heiligen Geist in mir verbunden bin und seine Kraft in meinem Leben wirksam ist. Nur dann ist es mir möglich. Und wenn ich nicht diese Sehnsucht in mir habe, die mich immer und immer wieder neu in die Gegenwart Gottes, in seine Herrlichkeit hineinzieht und dahin treibt auch, dann bin ich nicht an der Quelle. Und dann ist der Anschluss an diese Kraft, die mich befähigt und die mich bevollmächtigt, an diese Kraft Gottes in meinem Leben, dann ist es nicht mehr da. Und dann ist irgendwann mein Tank leer und dann kann ich nicht mehr so geben, wie es mir eigentlich auf dem Herzen liegt. Aber mein Herzensanliegen ist es ja eigentlich, mich voll und ganz Gott hinzugeben und zu investieren. Nicht, weil Gott gesagt hat, Melissa, dein Platz ist in Gemeinde. Ja, das hat er auch gesagt. Aber deswegen, weil Gott mir dieses Geschenk seiner unendlichen Gnade gegeben hat und weil es das Beste ist, was mir in meinem Leben passiert ist. Aber wenn mir die Sehnsucht fehlt und ich nicht mehr danach strebe, bei ihm zu sein und mit ihm zu sein, und wenn ich nicht danach strebe, immer und immer und immer wieder neu zu Gott zu kommen und mich bei ihm anstecken zu lassen und bei ihm auffüllen zu lassen, dann fehlt meine Kraftquelle dafür. Und dann kann ich auch nicht mehr so geben und investieren, wie es eigentlich mein Herzensanliegen ist. Kommt ihr soweit mit meinem Gedankengang? Ja, ich sehe Nicken, sehr gut. Was Fakt ist, was ich mit Gewissheit sagen kann, dass ich das glaube, ist, wir alle brauchen Gottes Gegenwart. Und wir brauchen seine erneuernde, wir brauchen seine lebendig machende, wir brauchen seine bevollmächtigende und seine freisetzende Kraft immer und immer und immer wieder neu in unserem Leben. Wir machen nie einen Abschluss in der Gegenwart Gottes, wie wir es machen, wenn wir zum Beispiel Medizin studieren oder was auch immer. Das ist nicht so, dass wir sagen, dann haben wir irgendwann mal unser Abi und dann vielleicht einen Bachelor und dann einen Master und dann noch einen Doktor oder so. Das gibt's nicht, wenn es darum geht, mit Gott unterwegs zu sein und wenn es um seine Gegenwart geht. Stattdessen brauchen wir dieses ständige, immer wieder neu suchen, dieses sich neu verlieben, brauchen die Begegnung mit Gott immer und immer wieder neu. Weil wenn wir sagen, okay, jetzt reicht's, habe ich genug Gegenwart Gottes gehabt, ich habe ihn genug reden hören, das reicht mir aus bis an den Rest und für den Rest meines Lebens, bis ans Ende meines Lebens, dann sind wir irgendwann innerlich tot. Und dann sind wir keine feurigen und lebendigen Christen mehr. Und wenn wir aufhören zu suchen, wenn wir aufhören, sehnsüchtig nach Gott und seiner Gegenwart zu sein, nach seiner Herrlichkeit, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir Gottes Wirken in unserem Leben und auch in Gemeinde nicht mehr erleben. Wenn Gemeinde langweilig wird, wenn wir nicht mehr vorankommen, wenn wir innerlich leer und tot sind, wenn wir keine Kraft mehr haben, dann brauchen wir uns nicht wundern. Und dann sind wir auch nicht mehr nach außen hin attraktiv. Dann fehlt uns das irgendwie, dass wir Gott so spiegeln, wie es eigentlich gedacht ist. Dann stehen Leute nicht mehr da und sagen, boah, wenn ich dich anschaue, dann merke ich, da ist was anderes. Ich will es auch haben, sondern dann ist dieser Glanz weg. Wenn wir aufhören, uns nach Gott auszustrecken und uns nach seiner Gegenwart zu sehen, dann muss uns eigentlich irgendwo ein Glöckchen im Hinterkopf klingeln und sagen, okay, da ist irgendwas tot. Und ja, man kann total bewandert sein, was die Bibel angeht. Und man kann beten und man kann Abendmahl einnehmen, man kann in Gottesdienst kommen, man kann das Ganze auch machen ohne Leidenschaft und ohne Sehnsucht. Aber dann ist es leer und dann ist es sinnlos. Und man kann es alles machen, aber daraus entsteht nichts, das Leben bringt und das Frucht bringt und das Freude bringt. Und wisst ihr, wir sehen in der Schöpfung, das finde ich super interessant im Schöpfungsbericht, Gott hat für alles auch ein passendes Umfeld geschaffen. Den Himmel hat er für die Sterne geschaffen. Das Wasser für die Fische. Das Land für die ganzen Landtiere, Löwen, Hirsche, was auch immer es alles gibt. Und die Fische sterben, wenn sie nicht im Wasser sind. Und so ein Löwe oder so ein Hirsch kann, ja, die können schwimmen, aber die sollten auch nicht dauerhaft im Wasser sein, weil das ist einfach nicht das, wo sie hingehören. Es tut ihnen dauerhaft nicht gut. Und für uns Menschen, lesen wir, hat Gott Eden geschaffen. In Genesis 2,8 heißt es, dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Gott hat den Menschen genommen und hat gesagt, hier ist Eden, hier ist ein Garten, ein Ort, an dem ich dich hineinsetze. Das ist dein Umfeld. Und jetzt ist es wichtig zu fragen, was ist Eden eigentlich? Wenn man dann ins Hebräische reinschaut und sich das Wort anschaut, hat es eine sehr vielfältige Bedeutung. Ich habe einfach mal 5 Sachen mit rausgezogen. Zwar einerseits heißt es einfach, es ist ein Ort. Dann hat es aber auch die Bedeutung üppig, also üppig im Sinne von überfließend. Da ist viel da, üppig. Es kann auch bedeuten Gegenwart Gottes, eine offene Türe und die Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Sehr vielfältig, sehr breit. Und ich habe in meiner Vorbereitung aber jemand gefunden, der das Ganze versucht hat, ein bisschen zusammenzufassen, in einen Satz zu bringen. Und der hat es so formuliert: Eden ist ein üppiger Ort, an dem die Gegenwart Gottes die offene Türe in eine Atmosphäre der Herrlichkeit ist. Ich lese es einfach nochmal vor. Eden ist ein üppiger Ort, an dem die Gegenwart Gottes die offene Türe in eine Atmosphäre der Herrlichkeit ist. Heißt, Eden ist eigentlich ein Stück Himmel auf Erden. Eden ist da, wo sich Himmel und Erde überkreuzt. Wo Herrlichkeit Gottes, wo Gegenwart Gottes da ist und verweilt. Und das ist unser ideales Lebensfeld. Habe ich einen Schreibfehler drin? Ich grin. Ist okay. Schreibfehler sind menschlich. Ich bin auch nur ein Mensch. Eden ist der Ort, der unser ideales Lebensumfeld ist. Dort, wo wir Leben haben, dort, dafür sind wir bestimmt. Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Und nur dort an diesem Ort, in Gottes Gegenwart, ist es üppig. Nur dort haben wir Überfluss. Und nur dort ist der Ort, an dem wir leben und auch überleben können. Und deswegen sind wir Menschen ohne Gottes Gegenwart leer und innerlich tot. Wenn wir den Ort, für den wir geschaffen wurden, an dem wir Überfluss haben, an dem wir echtes Leben haben, verlassen, dann kommen wir an einen Ort des inneren Todes, weil wir unser Lebensumfeld verlassen, das ideal für uns ist. Genauso wie wenn Fische sterben, wenn sie das Wasser verlassen. Da überleben sie auch nicht arg lange. Wenn wir nicht in der Intimität mit Gott unterwegs sind und in der Intimität mit Gott laufen, dann schleicht sich Stück für Stück ein innerer Tod ein. Wir sind geschaffen, um in Eden zu sein. Gottes Gegenwart ist der Ort, an dem wir Leben haben und an dem wir vollkommen lebendig sein können. Und Gottes Grundanliegen war eben von Anfang an, dass wir für Beziehung mit ihm geschaffen sind. Dass wir Leben mit ihm zusammenleben, dass wir ganz nah an ihm dran sind und dass wir mit ihm unterwegs sind, in dieser innigen Beziehung, in dieser Innigkeit, dass wir ihn kennen, dass wir ihn lieben, dass wir mit ihm zusammen sind. Wir sehen es am Anfang im Garten Eden, wo Adam und Gott einfach so eine krass innige Beziehung haben. Das war vor dem Sündenfall. Oder auch darum kam ja Jesus auch als Mensch auf die Erde, weil Gott gesagt hat, ich sehne mich so sehr danach, in Beziehung mit euch zu sein, Gemeinschaft mit euch zu haben. Deswegen hat er die Möglichkeit geschaffen, dass wir trotz unserer Verfehlungen wieder in seine Gegenwart kommen können. Wieder nach Eden, in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit kommen können, an den Ort, an dem wir Leben haben. Er hat es geschaffen, weil er gesagt hat, ich sehne mich danach und ich habe euch dafür geschaffen, mit mir zusammen zu sein. Und wir sehen es auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Gott, also der Vater Gott darstellt und wir unter anderem auch den verlorenen Sohn. Es ist noch mehrschichtig, aber für heute reicht das. Da sehen wir, dass Gott der Vater ist, der sich nach uns sehnt. Der sich so sehr wünscht, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir zu ihm kommen. Jahwe, unser allmächtiger Schöpfergott, ist auch unser Vater, der sich danach sehnt, Zeit, Qualitätszeit mit seinen Kindern, mit uns, seinen Kindern zu verbringen. Und was für eine krasse Sache ist das bitte. Lass es einfach mal einsacken. Dieser allmächtige Schöpfergott ist gleichzeitig auch unser Vater, der sich sehnt, ihm verlangt es danach, Zeit mit uns zu verbringen. Was für ein gigantischer Ausdruck seiner Liebe zu uns ist es. Und vielleicht muss man es einfach mal erwähnen, Gott braucht uns nicht. Gott ist in sich perfekt und vollkommen. Gott bräuchte uns nicht. Gott braucht die Gemeinschaft mit uns nicht. Aber er liebt uns so sehr, dass er sagt, ich will dich. Ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Und deswegen geht er uns auch nach und er wartet auf uns. Und er hält Ausschau nach uns, wie der Vater im Gleichnis. Aber er wird uns auch nie zwingen, Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist nichts, wo er sagt, du musst das jetzt machen, sondern er sagt, hey, ich bin hier. Ich wünsche mir das. Aber du musst auch zu mir kommen. Es ist auch an uns zu sagen, Gott, hier bin ich. Es ist an uns zu sagen, ich strebe danach, ich sehne mich danach, in deine Herrlichkeit, in deine Gegenwart zu kommen, Gott. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die in Anführungsstrichen Leben haben, aber eigentlich gar nicht lebendig sind. Und darüber nachzudenken, bricht mir das Herz. Und ich glaube, es bricht Gottes Herz noch so viel mehr. Weil ich einfach weiß, welche Fülle an Leben uns entgeht, wenn wir eben nicht in dieser Gegenwart sind, die uns Leben schenkt, die uns lebendig macht, die uns füllt, die uns freisetzt, die uns bevollmächtigt. Ich bin überzeugt, dass wir geschaffen sind für die Gegenwart Gottes und für ein Leben in der Gegenwart Gottes. Dass das der Ort ist, an dem wir Leben, echtes Leben und vollkommene Erfüllung erfahren können. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort für uns als seine Herrlichkeit, als seine Gegenwart. Und es gibt zwei große Fehler, die ich glaube, die wir immer wieder machen oder auch machen können. Erstens, dass wir denken, wir schaffen es alleine. Aber in Epheser 2, 1 bis 10 steht, und das lese ich einmal ganz kurz vor, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünde tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir müssen uns bewusst machen, wir sind alle auf Gottes Gnade angewiesen. Und zwar alle gleichermaßen. Da gibt es niemanden, der heiliger oder besser ist oder so, sondern wir sind alle gleichermaßen auf Gottes Gnade angewiesen, die es uns ermöglicht, mit ihm zu leben und in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit zu kommen und in dieser innigen Beziehung mit ihm zu sein. Wir sind völlig angewiesen auf seine Gnade und wir können das nicht durch unser eigenes Wissen, durch unser Können oder was auch immer erwirken, sondern es ist allein seine Gnade, die uns rettet. Und der zweite Fehler ist, dass wir uns verstecken vor Gott und uns vor ihm isolieren, wenn wir Fehler gemacht haben. Dass wir uns nicht mehr trauen, vor ihn zu kommen. So wie Adam damals im Garten gedacht hat, er könnte sich hinter dem Busch verstecken. Oder Jonah, der keinen Bock hatte, das zu machen, was Gott gesagt hat. Und dann dachte, ach, ich gehe mal auf ein Schiff und fahre in die entgegengesetzte Richtung. Wir müssen uns erinnern, dass es genau Gottes Gegenwart ist, die uns Leben schenkt. Und wenn wir uns genau davon isolieren und wegrennen davon, dann entziehen wir uns auch dem, was uns Leben schenkt. Wir brauchen eben alle seine Gnade. Auch dann, wenn wir Fehler gemacht haben, erst recht dann. Isolier dich nicht von Gott. Lauf nicht von ihm weg, wenn du was falsch gemacht hast, sondern dann lauf erst recht zu ihm hin. Und so haben wir jetzt in diesem ersten Teil ganz klar gesehen, wir sind für ein Leben in der Gegenwart Gottes geschaffen. Das ist unser perfektes Umfeld. Mein zweiter Punkt, der daran anschließt, ist, deswegen hör nie auf, ihn zu suchen. Ich habe uns zwei Ausschnitte aus Psalmen mitgebracht. Einmal Psalm 63, 2 bis 5. Das ist ein Psalm Davids, der schreibt, Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe und meine Hände im Gebet zu dir erheben. In Psalm 84, Da steht: Wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Selbst ein Vogel findet dort ein Heim und die Schwalben bauen ihr Nest und ziehen ihre Jungen auf. Nahe bei deinen Altären, allmächtiger Herr, mein Gott und König. Wie glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen dürfen. Sie werden dich jederzeit loben. Und später ab Vers 11 steht dann nochmal: Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend sonst. Lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Die Psalmisten haben da in Worte gefasst, was sie in ihrem Inneren fühlen. Ihre Sehnsucht nach Gott, nach seiner Gegenwart und nach seiner Herrlichkeit. Sie sagen, meine Seele hat Durst nach dir. Herr, ich vergehe fast vor Sehnsucht nach deiner Gegenwart. Das ist krass leidenschaftlich. Da steckt so ein Herz dahinter. Und ich glaube, Gott gefunden zu haben und trotzdem nie aufzuhören, ihn zu suchen, ist ein Schlüssel für lebendiges Christsein. Sehnsucht ist der Schlüssel für ein lebendiges Christsein. Wir sehen es bei den Psalmisten, wir sehen es bei Glaubenshelden wie Moses oder David. Die haben Gott gefunden und trotzdem nie aufgehört, ihn immer und immer und immer und immer wieder neu zu suchen. Auch dann, als sie Fehler gemacht haben, sind sie immer wieder neu zu ihm zurückgekommen, haben ihr Herz, ihren Sinn, ihr Leben, ihre Augen auf ihn ausgerichtet und seine Gegenwart gesucht und gesagt: Ich will dich, Gott. Ich brauche dich. Und wir können Gott finden. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Gott sehnt sich nach uns und er wartet auf uns und er kommt uns auch entgegen. In Matthäus 7, Vers 8 heißt es: Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gott ist ein Gott, der sich finden lässt, weil er die Gemeinschaft mit uns möchte. Und weil er uns genau dafür geschaffen hat. Ich bin überzeugt, wenn wir suchen, wenn wir wirklich ehrlich suchen, dann werden wir auch nie aufhören, mehr von ihm zu erkennen. Weil Gottes Größe, weil seine Herrlichkeit alles übersteigt, was wir je mit unserem Verstand erfassen könnten. Der Dozent hat es mal von mir so ausgedrückt, der hat gesagt, dass mit Gott ist es wie mit einem riesigen Meer. Wenn du den ersten kleinen Schluck von diesem Meer trinkst, und dein Auftrag ist, dieses Meer auszutrinken, das ist vielleicht ein bisschen salzig, aber wenn du diesen einen Schluck genommen hast und eine Kleinigkeit, eine Facette von Gottes Wesen, von seiner Herrlichkeit erfasst hast, mit diesem einen Schluck geht ein ganz neues Meer auf, dass du auch wieder was leer trinken kannst. Und mit jedem Schluck, den du nimmst, dann hast du aber Millionen Schlucke genommen, dann hast du vielleicht dieses erste Meer leer getrunken, nach Ewigkeiten, und dann haben sich aber Millionen neue Meere aufgetan, in denen du wieder neu eintauchen kannst und trinken kannst und neu von Gott entdecken kannst. Und jedes Mal geht wieder ein neues Meer auf. So ist es mit Gottes Größe, mit seiner Herrlichkeit. So ist Gott. Wir werden nie an ein Ende kommen, wenn es darum geht, ihn zu erfassen, ihn zu verstehen, ihn kennenzulernen. Wenn wir es wirklich ernsthaft versuchen, wenn wir ihn wirklich ernsthaft suchen, dann bin ich überzeugt, dann wird Gott auch nie aufhören, sich uns zu offenbaren. Immer wieder neu, mit neuen Facetten. Sehnsucht ist der Schlüssel zu einem lebendigen Leben, zu einer lebendigen und leidenschaftlichen Beziehung zu Gott. Aber es braucht eben auch unsere Initiative. Und es steckt ja auch schon im Wort selber drin, Sehnsucht. Sehnsucht, ihn zu sehen, suchen. Wir suchen, ihn zu sehen. Sehnsucht heißt zu sagen: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. So wie die Psalmisten das gemacht haben. Und das Suchen, das muss von uns ausgehen. Das beinhaltet unsere Zeit, unsere Initiative, unsere Kraft, unser Streben, unser Wollen, unser dem Ganzen nachjagen mit allem, was wir sind. Das bedeutet unser Investment. Und da geht es nicht um irgendeine christliche Pflicht, sondern um einen Herzenswunsch, den wir haben. Und der uns immer wieder antreibt, initiativ zu sein und zu sagen: Herr, ich brauche dich. Und ich will dich. Ich brauche dich nicht nur, ich will dich auch. Aber wie investieren wir? Wie streben wir danach, Gottes Gegenwart und Herrlichkeit ganz real in unserem Leben zu erfahren? Wie suchen wir ihn? Wie laden wir ihn ein? Wie positionieren wir unser Herz entsprechend? Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir Räume und Zeiten schaffen, in denen Gott uns begegnen kann. Und es hat wiederum auch mit geistlicher Disziplin zu tun. Damit dran zu bleiben, auch wenn es anfangs vielleicht nicht so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Oder wenn es vielleicht auch mal ein bisschen härter ist. Das kann so aussehen, dass wir in den Gottesdienst gehen, dass wir all die Dinge machen, die auch in Apostelgeschichte 2:42 beschrieben sind. Dass wir das ganz praktisch ausleben. Damit schaffen wir ja Räume, in denen wir Gott begegnen können. In denen wir in Gottes Gegenwart treten können. Und seine Herrlichkeiten, seine Gegenwart erfahren können. Vielleicht nimmt es auch ganz andere Formen an. Bei mir ist es gerade so, dass es eine ganz andere Form angenommen hat. Unter anderem. Normalerweise liebe ich das Bibelstudium und erfahre Gott total darin, mich stundenlang damit auseinanderzusetzen, Wortstudien zu machen und ich weiß nicht was, Zusammenhänge zu sehen. Aber ich habe gerade nicht so viel Zeit. Und wenn ich abends um 9:30 da sitze, kann ich manchmal den gleichen Satz dreimal lesen und weiß immer noch nicht, was drin steht. Und es ist okay. So Zeiten gibt es. Aber was ich gerade seit kurzem für mich gefunden habe, ich habe durch eine Freundin ein Hingabegebet gefunden. Mir wurde nachher gesagt sogar, dass es eigentlich ein altes Lied ist. Ich nutze es als Gebet, das ich morgens und abends als erstes und letztes von meinem Tag ausbete. Und dadurch, dass ich das so regelmäßig mache, ist es etwas, wo ich merke, in meinem Alltag kommt es immer wieder auf und ich stehe immer wieder da, okay, Herr, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche deine Gegenwart, ich sehne mich nach dir, ich brauche dein Eingreifen in meine Nacht, ich brauche das, dass du hier bist bei mir. Das ist aktuell meine Form, wie ich meine Sehnsucht nach Gott ausdrücke und wie ich ihm diesen Raum schaffe. Und jedes Mal, wenn ich das bete, sage ich, Herr, ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach deiner Herrschaft in meinem Leben. Ich sehne mich danach, dass du mich führst, dass ich deine Stimme höre. Ich sehne mich danach, dass du mein Denken, mein Reden, mein Handeln, meinen Verstand leitest und führst. Ich sehne mich danach, mit dir unterwegs zu sein. Ich sehne mich danach, die Welt durch deine Augen zu sehen. Ich sehne mich danach, nach deinem Willen und deinem Plan zu leben. Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde meines Lebens. Das ist meine Weise, wie ich aktuell diesen Raum schaffe. Das kann bei euch ganz anders aussehen. Aber ich will uns ermutigen, lasst uns damit rechnen, dass Gott uns begegnet. Und lasst uns aber auch initiativ sein und die Schritte unternehmen, damit wir ihm begegnen können. Lasst uns trainieren und danach streben, dass unsere Sehnsucht nicht eingeht. Weil es ist kein normaler Zustand, wenn wir keine Sehnsucht und keinen Hunger nach Gott haben. Das ist nicht normal. Wenn wir krank sind, dann ist es ja auch häufig so, dass wir keinen Hunger haben und nichts essen wollen. Und keine Sehnsucht und keinen Hunger nach Gott zu haben, ist auch nicht normal. Und ich will uns ermutigen, lass uns das ernst nehmen. Lass uns nicht einfach sagen, ja, dann soll es halt irgendwie passieren, sondern lass uns mit der Erwartungshaltung und auch mit Initiative und mit der Entscheidung, ich strebe danach, hier rausgehen und in unseren Alltag gehen. Weil wir wissen, die Gegenwart Gottes ist unser Eden. Ist das Umfeld, für das wir geschaffen sind. Ist der Ort, an dem wir wahrhaftig lebendig sind. Und ich glaube, wenn sich Gott eines wünscht, ist dann ist es das, dass wir nach ihm streben und mit ihm leben. Und wenn wir merken, boah, das passt gerade irgendwie nicht so ganz irgendwie mit meiner Sehnsucht, da hapert es gerade. Ich glaube, wenn wir damit zu ihm kommen und ihm das sagen und sagen, Herr, ich weiß gerade nicht, wo das ist. Es ist irgendwie nur noch so ein kleines Sparflämmchen oder vielleicht auch gar nicht mehr da, aber ich sehne mich danach, Sehnsucht zu haben. Dann glaube ich, dann schenkt er uns auch das Herz dazu und befähigt uns, dass die Sehnsucht in uns wächst. Ich finde es so spannend, ein Punkt noch, dann komme ich zum Ende. Ich habe das im Hebräischunterricht entdeckt. 5. Mose 10, Vers 12 steht, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen und mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und da, wo im Deutschen steht, von dir, da steht im Hebräischen ein interessantes Wort drin, und zwar Me'imach, so spricht man das aus, und es ist eine Zusammensetzung aus drei Teilen. Einmal der Anfang, Me, das kommt von Min, was so viel heißt wie von oder von her. Ihm, der Teil in der Mitte, heißt mit, zusammen mit. Und das Ach hinten ist eine Endung, die heißt dir. Heißt, wenn man das wortwörtlich übersetzt, steht da eigentlich: Und nun Israel, was fordert oder auch was wünscht sich der Herr, dein Gott, von mit dir? Klingt ein bisschen holprig im Deutschen, aber ich finde es so cool, weil das da im Hebräischen ein Aspekt rauskommt, der zeigt, da ist unsere Initiative mit inbegriffen. Wir müssen als Menschen auch den Schritt auf Gott zumachen und wir müssen diesen Schritt machen, zu sagen, ich sehne mich nach dir. Aber gleichzeitig weiß Gott auch, dass wir das nicht alleine schaffen. Und er sagt, lass es uns zusammen machen. Ich befähige dich dazu und ich bewirke das in dir. Das ist beides, unsere Initiative und gleichzeitig glaube ich, dass Gott uns hilft, diese Sehnsucht zu haben und ihm nachzufolgen. Und ich glaube, je mehr wir an manchen Stellen auch die Disziplin haben und sagen, hey, manchmal fällt es mir schwer, aber ich schaffe diese Räume und diese Zeiten. Und ich bleibe da treu dran. Und ich frage nach. Und ich sage, Gott, ich will dich und ich brauche dich. Und ich will auch diese Sehnsucht in meinem Leben haben. Wenn wir anklopfen bei Gott, dann wird er uns begegnen. Dann werden wir erleben, wie Gott uns die Tür öffnet und zu uns spricht und uns wachsen lässt und uns in seine Gegenwart hineinlässt. Und daraus hinaus, glaube ich, wenn wir das erleben, entsteht wieder eine neue Sehnsucht, die brennt in uns und die uns immer und immer und immer wieder neu und tiefer in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit hineinzieht und hineinkatapultiert. Sehnsucht ist meiner Meinung nach ein entscheidender Faktor im Leben eines Christen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle an diesem Punkt kommen, wo wir sagen können, I have found the one whom my soul loves. Ich habe denjenigen gefunden, den meine Seele liebt. Und ich kann nicht genug von ihm bekommen. Und ich habe Sehnsucht nach mehr. Ich glaube, wenn wir als Christen lebendig sein wollen und auch ein fruchtbares Leben führen wollen, wenn wir sagen, wir wollen als Gemeinde auch einen Unterschied machen für unser Umfeld, für unsere Stadt, für unser Land, dann müssen wir eingepflanzt sein in Gottes Gegenwart, dem Ort, für den wir geschaffen sind. Und dann müssen wir uns auch danach sehnen, Gott immer und immer und immer wieder neu zu begegnen. Und dann müssen wir uns danach sehnen, ihn zu sehen. Und stell euch mal vor, wie es wäre, wenn wir eine Gemeinde sind, die für ihre Sehnsucht und für ihre enge Beziehung mit Gott bekannt ist. Wenn wir eine Gemeinschaft an Menschen sind, wo andere reinkommen und sagen, boah, wenn ich hier bei euch bin, da ist was anders. Das will ich auch. Wenn Menschen uns begegnen und sagen, mit dir zusammen zu sein, weckt in mir eine Sehnsucht nach mehr und ich will dem nachgehen und ich will es suchen. Leute, da bekomme ich Gänsehaut. Lasst uns so eine Gemeinde sein, die für ihre Sehnsucht bekannt ist. Die dafür bekannt ist, danach zu sehnen, Gott zu suchen. Jeden Tag neu. Lasst uns nicht müde werden, danach zu streben und ihm nachzujagen. Und wenn du jetzt gerade merkst, boah, das ist ja alles schön cool, Melli, meine Sehnsucht ist gerade auf Sparflamme. Ey, wir haben hier nachher gleich ein Gebetsangebot. Dann lass für dich beten, weil Gott befähigt es auch und bewirkt es auch in dir. Dann lass für dich beten. Und wenn du vielleicht noch gar keine Beziehung mit Gott hast und sagst, boah, irgendwie hat das jetzt aber, was du gesagt hast, irgendwas in mir ausgelöst, da ist so ein kleiner Funke Sehnsucht und ich will das wissen, ich will in dieses Umfeld kommen, wo ich Leben habe, ich will zu diesem Gott kommen, der mir Leben gibt. Auch dann darfst du nach vorne kommen und darfst du dich beten lassen. Und wir würden so, so gern für dich beten und auch die nächsten Schritte gern mit dir gehen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die in der Gegenwart Gottes lebt. Die lebendig ist. Die leidenschaftlich ist und die Hunger hat nach mehr. Die Sehnsucht hat nach mehr von Gott und nach seiner Gegenwart. Und die aktiv sagt, Herr, wir suchen dich und wir sehnen uns nach dir. Lass mich noch einmal ganz kurz beten. Herr, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für all das, was du uns geschenkt hast. Und ich danke dir, dass, obwohl du uns nicht brauchst, du sagst, ich will dich und ich sehne mich nach dir. Und Herr, wir wollen einfach sagen, wir wollen uns nach dir ausstrecken, jeden Tag neu. Aber wir können es manchmal nicht von selber. Manchmal fehlt uns die Kraft. Manchmal ist unsere Sehnsucht auf Sparflamme, Herr. Und da bete ich in diesen Momenten, dass du kommst und dass du es in uns bewirkst und befähigst und dass du diese Sehnsucht wieder wachsen lässt. Und dass wir wirklich brennen für dich. Und dass wir dich jeden Tag neu suchen und sagen, du bist unser Herr, du bist unser König. Wir wollen dir nachfolgen und wir brauchen dich. Danke, dass du gut bist und danke, dass du mitten unter uns bist. Amen.